Kinderpodcast.
Ein Projekt der Etage Medienbildung des Stadtjugendring Ulm.
Das Thema dieser kleinen Podcast-Reihe von Kindern ist Abenteuer.
Wir sind Gabriel,
Vito,
Raul,
Julian,
Felix,
Lucy
und Hannah.
In 3 spannenden Podcast-Episoden geht es um das Thema Abenteuer. Auf Bäume klettern, schnell an Seile oder Schaukel schwingen, Lagerfeuer machen, Verstecken spielen, Höhlen entdecken. Das alles macht nicht nur Spaß, sondern ist Nervenkitzel und richtiges Abenteuer.
Das lieben wir!
Am liebsten draußen sein und Neues entdecken. Aber es darf ruhig auch mal ein bisschen gruseln oder ein kleines bisschen Angst machen.
Ich würde jetzt einfach mal eine Runde fragen. Hanna, was ist für dich ein Abenteuer?
Also ich finde so ein Abenteuer, wenn man etwas Neues erlebt, wie so Bergsteigen, vielleicht in der Natur ist oder eine neue Sportart entdeckt.
Okay, Raul, was ist für dich ein Abenteuer?
Wenn man richtig einen Berg oder so steigt oder seine Angst überwindet und so.
Okay, danke schön. Felix, was ist für dich ein Abenteuer?
Wenn man ein bestimmtes Ziel hat, zum Beispiel etwas aus dem Lehrerzimmer holen und dann ist man drin und dann hört man jetzt so Schritte von draußen und dann wird es halt ganz spannend. Und wenn man es dann so schafft, das wäre für mich ein Abenteuer, wenn man es dann geschafft hat. Dann denke ich mir, das war wirklich ein Abenteuer.
Okay. Also für mich ist ein Abenteuer, wenn man halt Sachen meistert und erlebt, habe ich in Ägypten in der Wüste, als wir eine Buggy-Tour gemacht haben, also mit diesen Geländeautos. Ja, genau das und halt Kamel geritten sind. Das war mein Abenteuer.
Hat es ein spannendes Gefühl gemacht oder wieso?
Ja,
wieso hat es dir so Spaß gemacht, mit den Buggys da rumzufahren?
Weil du durch Gelände gefahren bist und dann halt auch richtig Gas geben konntest.
Und für das, weil du da halt Adrenalinausschub hattest,
genau.
Fandest du das super,
genau.
Okay. Gabriel, was war denn für dich so ein Abenteuer? Also was hast du mal als Abenteuer erlebt? Und wenn ja, also kannst du mir das mal beschreiben, was daran abenteuerlich für dich war?
Also ich bin einmal im Aufzug stecken geblieben.
In welchem Aufzug?
In so einem Aufzug, wo die Wände aus Glas waren, in dieser großen Glaspyramide. Diese
also
riesige
Glas,
Bibliothek.
Diese Bücherei.
Ja, der ist auf einmal irgendwie, da war der Boden und dann wollte der irgendwie nicht weiter runter, aber eine Etage höher haben die es wahrscheinlich einfach bemerkt und den Aufzug gerufen, damit er wieder hochgeht. Und ich habe auch nicht diesen Notrufknopf gedrückt.
Okay, aber jetzt generell, wieso war das ein Abenteuer? Wieso fandest du das so spannend? Hattest du da Angst oder war da einfach Adrenalin draußen? Hattest du da richtig Angst oder was war da so?
Da war einfach ganz schön viel Adrenalin.
Okay, aber ja, Adrenalin ist ja so ein Stoff, der ausgeschüttet wird bei Aufregung und sowas. Das ist wahrscheinlich der meiste Grund für Abenteuer. Aber man kann Abenteuer auch drinnen erleben. Und zwar ganz gemütlich, auf dem Sofa oder im Bett, in seiner Lieblingshöhle unter der Kuscheldecke.
Geschichten lesen oder ihnen zuzuhören, finde ich ja einfach.
Selber Abenteuer, Geschichten schreiben ist natürlich auch eine tolle Sache.
Aber es muss ja eine Riesenarbeit sein, diese ganzen Geschichten zu verfassen. Also ich meine, da braucht man ja viel Fantasie und man muss sich ja Orte überlegen, wo das Ganze passiert, Geschichten, Spannung und was eigentlich passiert. Also, und da kommen ja super Geschichten dabei raus. Also da braucht man wirklich viel Fantasie. Wie geht das eigentlich? Wie kriegt man das hin, so eine tolle Geschichte zu verfassen? Oh, jetzt höre ich, die Tür geht auf und Schritte. Ach stimmt, jetzt kommt ja auch schon unser erster Studiogast. Unser erster Gast in unserem Podcast zum Thema Abenteuer ist Frau Katrin Schultes, Buchautorin und Archäologin.
Sie schreibt die Geschichten von Lilli Langohr. Lilli Langohr ist eine Ulmer Fledermaus und die erlebt
tolle und lustige Abenteuer in Ulm. Mit ihr wollen wir jetzt über Abenteuergeschichten, genau gesagt das Schreiben von Abenteuergeschichten, sprechen.
Kinderradio Mikrowelle, der Kinderpodcast.
Hallo Frau Schultes. Sie sind Autorin von den Büchern von Lilli Langohr und auch von Löwenmensch und auch Archäologin.
Ja, genau.
Mhm. Herzlich willkommen hier im Studio von Radio Mikrowelle. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben uns was mitgebracht. Ich glaube, Bücher haben Sie uns mitgebracht. Können Sie uns mal ein bisschen vorlesen? Aus welchem Buch lesen Sie denn jetzt vor?
Ja, dann darf ich euch auch erstmal herzlich begrüßen. Ich freue mich ganz arg, dass ich heute hier bin. Das habe ich auch noch nie gemacht. Für mich ist das auch das erste Mal. Und ich glaube, ich habe mir vorher sagen lassen, dass es ein bisschen um Abenteuer heute geht, oder? Und deswegen den Löwenmensch, aus dem ich euch vorlese. Den Löwenmensch kennt ihr?
Nein.
Den kennt ihr noch nicht. Wer kennt ihn denn noch nicht, den Löwenmensch? Okay, dann muss ich euch jetzt mal ganz kurz erklären, was das ist. Dieser Löwenmensch ist eine Figur, naja, riesengroß, nicht so 30 Zentimeter groß, eine Figur aus der Steinzeit, ganz alt und steht im Ulmer Museum. Und dieser Löwenmensch überlegt die ganze Zeit, ich bin schon so alt, wer bin ich überhaupt? Ich habe ganz vergessen, wer ich überhaupt bin, das macht mich ganz traurig. Und dann überlegt er, wie er das herausfinden könnte. Und eines Tages begegnet er anderen Figuren aus dem Museum, unter anderem einem Fuchs mit abgebrochenem Ohr und einer mittelalterlichen Figur, also einer Figur aus dem Mittelalter, die schöne Ulmerin. Und die sagen, ja, du musst dahin zurück, wo du hergekommen bist, in diese Höhle. Und der Fuchs begleitet ihn. Das ist jetzt nur eine ganz kurze Einleitung. Also Fuchs, der heißt Fofo, Fofo Rotfuchs, und der Löwenmensch sind jetzt in dieser Höhle. Fofo, zischt der Löwenmensch. Warte kurz. Siehst du die Felsnische da vorne in der Höhlenwand? Lass uns da doch mal hingehen. Das will ich mir genauer ansehen. Was ist? Hast du etwa Angst? Ah, Angst? Wie kommst du da drauf? Mir ist nur etwas flau im Magen. Außerdem habe ich genug gesehen. Komm, lass uns lieber wieder gehen. Doch der Löwenmensch zieht seinen Freund einfach weiter hinein in die tiefschwarze Höhle. Vorsichtig tappen die beiden über den kalten Boden, um nicht zu stolpern. Sie klammern sich fest aneinander. Schau mal, Fofo, da, diese Nische. Ich glaube, das ist der Ort, an dem ich vor langer Zeit gewohnt habe. Ja, ich bin ganz sicher, das ist das Versteck. Plötzlich dringt ein dumpfes Knurren vom Höhlenende an ihre Ohren. Hast du das auch gehört, Löwi? Flüstert Fuchs seinem Freund zu. Wer ist das? Die Stimme klingt so gefährlich. Nein, Fofo, das ist glaube ich, nur der Höhlenbär, der überwintert hier. Höhlenbären sind riesengroß und wenn man sie erschreckt, können sie gefährlich werden. Komm schnell, wir verstecken uns einfach. Fofo schüttelt den Kopf. Höhlenbären? Wie kommt der Löwenmensch bloß auf die Idee? Höhlenbären sind seit ewigen Zeiten ausgestorben. Das müsste der Löwenmensch doch am besten wissen. Oder hat er sich nur einen Spaß erlaubt? Ah, tönt es wieder. Und zwei gelb leuchtende Augen funkeln auf. Sie funkeln wie Irrlichter in der Nacht. Was ist das? Löwi, was starrt uns da an? Hier gibt's vielleicht Kobolde. Welche mit gelben Augen? Sag ich doch, Fofo, das ist doch ein Höhlenbär, stottert der Löwenmensch. Jetzt ist auch ihm mulmig zumute. Der macht Winterschlaf. Aber ist denn jetzt Winter? Fragt Fofo Fuchs leise. Allmählich beginnt er die Geschichte mit dem Höhlenbären zu glauben. Weiß ich nicht, flüstert der Löwenmensch zurück. Komm, Fofo, schnell, wir dürfen nicht mitten im Höhleneingang stehen bleiben. Wir müssen uns ganz doll verstecken, aber kein Mucks, hörst du? Dicht nebeneinander gedrängt drücken sich die beiden Freunde gegen die harte Felswand. Sie wagen kaum zu atmen, schon gar nicht sich zu bewegen. Die gelben Augen kommen näher. Dann sind sie direkt vor ihnen. Große, gelbe Augen mit schwarzen Pupillen. Sie gehören zu einem Tier mit grauem Fell und buschigen, langen Schwanz. Nie, Mama, nie, niemals ist das ein Bär und schon gar kein Höhlenbär, zischt Frau Fuchs. Das Tier sieht aus wie ein Hund. Das graue Tier bleibt stehen und spitzt die Ohren. War da was? Es schnüffelt am Boden, hebt den Kopf und macht einige Schritte in ihre Richtung. Der Löwenmensch und der Fuchs rühren sich nicht von der Stelle und wagen kaum zu atmen. Doch dann trottet das Tier weiter Richtung Ausgang, auf leisen Pfoten und ohne die beiden zu beachten. Puh, das ist noch einmal gut gegangen. Erleichtert atmet der Löwenmensch auf. Du hattest recht, Frau Fuchs, das war kein Höhlenbär. Das war ein Wolf. Ein Glück, dass er uns nicht entdeckt hat. Jetzt läuft er ins Freie. Sieh mal. Das war jetzt ein kleines Abenteuer oder eins der Abenteuer, die Frau Fuchs und der Löwenmensch in dieser Höhle erleben. Das eigentliche Abenteuer besteht aber darin, dass die aus dem Museum sich aufmachen, überhaupt diese alte Höhle suchen, um zu sehen, wo der Löwenmensch herkommt. Ja, das vielleicht mal zu diesem Buch jetzt.
Also das war jetzt eine Geschichte mit sehr viel Spannung und wie kommen Sie da eigentlich drauf? Also waren Sie in einer Höhle und da kam auch irgendwie ein Wolf oder so?
Das ist eine gute Frage. Du hast ja vorhin gesagt, ich sei Archäologin. Das habt ihr ja gewusst und ich bin auch Archäologin. Ich habe Archäologie studiert und mein Spezialgebiet war die alte Steinzeit. Und dieser Löwenmensch ist eine Figur aus der alten Steinzeit. Und weil der so berühmt ist, weil das das älteste Kunstwerk der Welt ist, und das weiß, wusstet ihr das? Dass der Löwenmensch, diese Figur im Ulm, fast das älteste Kunstwerk der Welt ist, das ist schon eine tolle Sache. Das muss ja viel bekannter werden und so. Und auch nicht Erwachsene kennen das auch nicht, aber viele Kinder auch nicht. Und deswegen, ihr kennt das, das ist gut. Und deswegen hat mich die Museumsleiterin, die Frau Date, gefragt, kannst du nicht mal ein schönes Buch schreiben über den Löwenmensch, damit die Kinder den mal kennenlernen? Und das habe ich gemacht, das ist dieses Buch. Und hinterher kommt er natürlich raus, wie alt er ist und wozu er überhaupt geschnitzt worden ist in der Steinzeit. Der ist nämlich aus Mammutstück, Mammutelfenbein.
Wie viele Bücher haben Sie eigentlich schon geschrieben?
Ich glaube, 10 sind es jetzt. Die meisten sind Kinderbücher, aber auch einige für Erwachsene. Zum Beispiel, kennt ihr das Schiefe Haus in Ulm? Das ist ein ganz wunderschönes altes Haus, unten in der Altstadt im Fischerviertel. Das ist schon ganz alt, ist eins der ältesten. Und darüber habe ich zum Beispiel auch ein Buch geschrieben.
Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, diese ganzen Spannungen in dieses Buch reinzustecken?
Weißt du, wenn ich jetzt ein Buch über den Löwenmensch für Kinder schreibe und schreibe nur, der Löwenmensch ist so groß und sieht so und so aus und ist so und so alt und steht im Museum und wurde da und da gefunden, dann ist das ziemlich langweilig, oder?
Ja.
Das liest kein Mensch. Und Kinder schon gleich gar nicht. Also habe ich mir gedacht, ich muss eine spannende Geschichte um den Löwenmensch mir ausdenken. Und dann habe ich mir so diese Geschichte ausgedacht. Und ganz am Ende weiß der Löwenmensch, wer er ist. Und beide gehen, Fuchs und Löwenmensch, gehen ins Museum zurück. Natürlich können die nicht in Wirklichkeit laufen, ist ja klar, das sind ja Figuren. Aber im Museum ist so ein kleiner Kobold, der zaubern kann. Und der zaubert die immer so hin und her und überall dahin, wo sie hinwollen. Dildab ist das.
Sie haben ja auch die Lili Langohr-Geschichten geschrieben. Und da geht es ja auch, es ist wie ein Lexikon, das durch eine Geschichte erklärt wird. Woher haben Sie eigentlich die ganzen Informationen? Also waren Sie dann im Ulmer Münster in der Ulmer Münster Bauhütte und haben da sich die ganzen Informationen geholt? Also
super, ihr stellt echt tolle Fragen. Ich bin ganz begeistert.
Und haben Sie da vielleicht, weil Sie zu dieser Fledermaus inspiriert haben, hatten Sie da zum Beispiel eine Fledermaus gesehen mit langen Ohren, oder?
Noch eine tolle Frage. Also, soll ich dies mal beantworten gleich?
Ja, was hat dich zu diesem Tier inspiriert?
Mhm. Ihr kennt ja den Ulmer Spatz, den kennt jeder, ne? Ah, den Ulmer Spatz, dachte ich, soll ich den Ulmer Spatz nehmen? Oh nee, das ist mir zu langweilig, jeder nimmt den Ulmer Spatz. Und dann dachte ich, ach, nehme ich doch eine kleine Maus, eine kleine Kirchenmaus. Mäuse können nur auf dem Boden laufen und können in der Kirche nichts sehen, außer das, was am Boden ist. Ich wollte eigentlich das Münster für Kinder erklären und brauchte ein Tier, was überall hin kann. Und deswegen habe ich die Fledermaus genommen, weil nämlich im Münster ganz viele Fledermäuse leben. Und diese Fledermäuse heißen braunes Langohr. Das ist die Art der Fledermäuse, die tatsächlich im Münster wohnt. Ganz viele davon gibt es da. Und deswegen habe ich eine davon genommen und habe sie Lili genannt. Lili Langohr. Das ist das braune Langohr.
Und sie haben ja auch, also du hast eine, habe ich das richtig verstanden, dass du dir eine genommen hast?
Eine genommen nicht. Also ich habe sie nicht in die Hand genommen, obwohl ich schon mal eine Fledermaus in der Hand hatte im Ulmer Münster. Ja, die ist da irgendwie runtergefallen und lag da. Und dann habe ich sie in die Hand genommen. Ist ganz klein und ganz weich war die. Aber die haben spitze Zähne, man muss aufpassen. Nein, ich wusste, dass es das braune Langohr gibt, die Fledermäuse, dass die da überall im Münster herumschwirren, da am Dachstuhl. Und dann habe ich gedacht, ach, ich denke mir einfach eine Geschichte mit einer Fledermaus aus. Und eine Fledermaus, die wohnt eben nicht da oben im Dachstuhl, sondern die wohnt im Münster, lebt im Münster. Und die ist neugierig, die kann reden mit jedem, die kann mit den Steinfiguren reden, die kann mit Menschen reden, alles. Und die erlebt interessante Sachen.
Was haben Sie als Archäologin schon für spannende Abenteuer erlebt?
Oh, leider nicht so viel, wie ich gewollt hätte. Aber früher, als ich Archäologie studiert habe, bin ich natürlich auch auf Ausgrabungen gewesen und habe viel alte Fundstätten mit ausgegraben in verschiedenen Ländern.
Wie sind Sie auf den Beruf gekommen?
Das ist auch eine gute Frage. Archäologie war immer schon mein Hobby, auch schon, als ich so alt war wie ihr jetzt seid. Da hab ich gesagt, ich werde mal Archäologin. Und meine Eltern haben gesagt, ja, warten wir es erst mal ab. Aber als ich dann fertig war mit der Schule, habe ich immer noch gesagt, ich werde jetzt Archäologin. Und dann haben meine Eltern gesagt, damit kann man kein Geld verdienen. Archäologen braucht niemand. Oder die finden keine Stelle hinterher, das ist ganz schwierig. Mach doch mal was anderes. Werd doch lieber Lehrerin. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte Archäologie studieren und habe es dann auch studiert. Und wenn ich heute nochmal studieren, wenn ich heute nochmal jung wäre und würde nochmal studieren, würde ich es wieder machen.
Ja, genau. Also haben Sie wenigstens irgendwann was gefunden, was Sie toll fanden? Da, also was, woran Sie sich noch erinnern in der Archäologie?
Weißt du, es ist, man denkt immer so, toll ist, wenn ich Gold finde und Schmuck vielleicht. Oder was ganz Tolles, Aufregendes. Aber für Archäologen ist das Tolle, wenn ich einen Fund habe, einen Fundplatz, in der noch niemand irgendwas durchgewühlt hat, der noch ganz unberührt da in der Erde liegt. Weil dann weiß ich genau, den kann ich gut datieren, ich kann sagen, wie alt das ist. Keiner hat da jemals an irgendwelchen Töpfen, Keramiken, Knochen, Steinbeilen oder sonst was gerüttelt und gerührt. Und dann kann man das viel, viel besser in einen Zusammenhang bringen. Und meine interessanteste Ausgrabung war eigentlich in Holland, war das, in den Niederlanden, ein Bergwerk, in dem die Menschen in der Jungsteinzeit Feuerstein abgebaut haben, um sich richtig schöne Feuersteinbeile zu hauen. Und der Feuerstein im Bergwerk, der ist viel frischer als der schon Hunderttausende oben an der Luft liegt. Und deswegen haben die richtige Bergwerke gebaut, um Feuerstein abzubauen.
Wir sprechen jetzt auch über Abenteuer, aber jetzt auch über Archäologie. Für die, die es nicht wissen, was ist denn Archäologie?
Ja, Archäologie ist die Erforschung unserer Vorfahren. Da könntet ihr sagen, ja gut, da kann man doch einfach lesen, was die geschrieben haben, oder? Lies doch einfach mal, was ein Römer da hinterlassen hat. Aber es gibt natürlich ganz viele Kulturen, die haben gar keine Schrift gehabt. Die haben nichts geschrieben, nichts aufgeschrieben. Was wissen wir über die? Über die wissen wir nur etwas, was wir von ihnen noch in der Erde finden. Von der Steinzeit zum Beispiel, von der Bronzezeit. Und da gibt es überall Fundstellen. Und wenn man so eine erwischt und auch noch das Geld hat, die auszugraben, dann kann man Glück haben und macht tolle Entdeckungen. Zum Beispiel eine ganz tolle Entdeckung sind hier diese Höhlen auf der Schwäbischen Alb mit diesen ganzen vielen kleinen uralten Figürchen, mit den alten Knochenflöten, auf denen man Musik machen kann, die schon 40.000 Jahre alt sind. Das ist schon was Sensationelles.
Haben Sie schon mal irgendwas ausgegraben, was Sie zu einer Geschichte inspiriert hat?
Das eigentlich nicht, weil die Grabungen liegen lange zurück. Als ich hier in Ulm war, habe ich was ganz anderes gemacht dann. Stadtführungen für Kinder ganz viel, Reisen für Kinder, archäologische Führungen und so. Und habe mich da gar nicht mehr so mit der Archäologie beschäftigt.
Was macht dir in Ihrer Arbeit so Spaß?
Ich mag sehr, sehr gerne recherchieren, also mir Material zusammensuchen. Also ich könnte jetzt nicht gut mich hinsetzen und einen Roman schreiben, eine spannende Erzählung. Aber Was mir Spaß macht, ist, übers Münster was zu lesen, über die Stadt was zu lesen, diese Briefe jetzt zu lesen und noch mal ein bisschen mehr über Afghanistan zu lesen und daraus dann was zu machen, darüber dann zu schreiben. Das macht mir einfach Spaß.
Wenn Sie sich jetzt sagen, so, ich schreibe jetzt eine Geschichte, was machen Sie dann? Also schauen Sie Tagesschau und gucken, was gerade aktuell ist oder wie machen Sie das?
Also bei der Lili Langohr, da habe ich mir gedacht, ich mache so viele Münsterführungen für Kinder und die haben so viele Fragen. Und die Fragen finde ich eigentlich alle ziemlich gut. Aber es gibt überhaupt gar kein Buch für Kinder übers Ulmer Münster. Und dann dachte ich, schreibst du mal die Fragen so ein bisschen auf, machst da draußen eine Geschichte, nimmst Lili Langohr als Hauptfigur und schon lernen die Kinder was übers Münster oder über die Stadt oder über die Umgebung von Ulm.
Also wann schreiben Sie? Also die Frage ist, wie schreiben Sie? Wie ist Ihre Taktik beim Schreiben? Und so tagsüber oder nachtsüber?
Also nachts, muss ich ehrlich sagen, da schlafe ich eigentlich. Ich stehe morgens auf, relativ früh, und schreibe auch nicht jeden Tag. So viel Zeit habe ich leider nicht. Ich wünschte, ich hätte sie, aber ich habe sie nicht. Also ich schreibe so 3 Tage in der Woche oder 2,5 Tage in der Woche. Und die andere Zeit brauche ich für meine Enkelkinder, die so alt sind wie ihr jetzt, oder für andere Dinge. Aber die Zeit, die ich mir für Schreiben nehme, da darf mich wirklich keiner stören. Niemand darf mich da stören. Da mache ich meine Zimmertür zu zum Arbeitszimmer und wehe, jemand kommt da rein. Das mag ich dann nämlich gar nicht.
Ja, wie viele Stunden oder Tage brauchen Sie für ein Buch?
Oh, weißt du was, wenn es in Tagen zu machen wäre, das wäre gut, wäre sehr schön, aber das ist es leider nicht. Zum Beispiel bei dem Münsterbuch, Lili Lang und das Ulmer Münster, da kannte ich das Münster sehr, sehr gut. Ich habe relativ immer diese Führung gemacht, viel Führungen gemacht und da musste ich nicht viel lesen. Da konnte ich einfach meine Geschichte runterschreiben und war so in 2 Monaten mit dem Text fertig. So lange hat das doch gedauert, ja. Weil man muss jedes Wort sitzen, man muss schauen, ob da Fehler drin sind, Wortwiederholungen, Rechtschreibung, Kommasetzung, das ist nicht immer so einfach. Und nicht schief oder dass man nicht was wiederholt, dass der Spannungsbogen gut aufgebaut ist und so weiter. Also so lange dauert das dann doch. Und beim letzten Buch, diesem Fischerstechen, da bin ich gefragt worden, ob ich ein Buch schreibe über das Fischerstechen in Ulm mit Lili Langohr. Da wusste ich nicht viel über das Fischerstechen. Da musste ich erst mal ins Stadtarchiv gehen und alte Unterlagen durchlesen. Quellen nennt man das, Quellen studieren, alte Bücher darüber lesen, Zeitungsartikel, alles Mögliche. Und das hat dann schon länger gedauert. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich damit fertig war.
Wir haben ja hier im Studio ein Lämpchen vor der Tür, wo drauf steht, Achtung, Aufnahme. Und Sie haben gesagt, Sie gehen dann in Ihr Zimmer, wo Sie schreiben. Und wehe, einer kommt rein. Haben Sie da auch so ein kleines Lämpchen vor der Tür, das Sie dann anschalten?
Schön wär's. Das wäre sehr praktisch. Das habe ich leider nicht. Aber ich mache einfach meine Tür zu. Und im Haus wohnt ja sonst nur noch mein Mann. Und er weiß dann, montags, dienstags und donnerstags darf ich Sie nicht stören. Da gibt es auch mittags nichts zu essen. Da koche ich auch nicht.
Okay, Sie haben ja auch gerade gesagt, dass Sie aufpassen müssen, Kommasetzung, Grammatik und so. Heißt das dann, Sie schreiben es mit Hand oder schreiben Sie es auf dem Computer? Wie machen Sie
das? Ich schreibe das schon auf dem Computer. Aber man macht ständig Flüchtigkeitsfehler, wenn man schnell schreibt, dass sich mal Buchstaben verdrehen oder dass man mal mehrere Leerstellen hintereinander hat. Ich schreibe auf dem Computer, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele kleine Fehlerteufel sich in so einen Text einschleichen. Da muss man wirklich gut drüber gehen hinterher und immer wieder durchlesen, dass auch wirklich alle Fehler raus sind. Und in keinem Buch sind alle Fehler raus. Überall sind welche drin, leider.
Und Sie haben bei jedem Buch schon am Computer geschrieben?
Ja.
Also auch beim ersten?
Bei allen schon, bei allen schon.
Und jetzt hat mich das mit Lili Langohr schon ganz arg interessiert. Was kostet denn zum Beispiel so ein Buch davon? Und wo gibt's das? Wo könnte man das kaufen? Das hat mich jetzt interessiert.
Die meisten Bücher, also die sind ein bisschen unterschiedlich. Das erste kostet, ich glaube, noch 9,80 Euro. Das ist gar nicht so viel. Und die meisten aber 12,80 Euro. Also 12,80 Euro, dafür bekommt man das. Und das kann man in jeder Buchhandlung kaufen.
Welches Buch war denn in Ihrer Kindheit das Lieblingsabenteuerbuch?
Oh, kennt ihr so, als ich klein war? Räuber Hotzenplotz und solche. Oh, das habe ich so gerne gelesen. Das habe ich so gerne gelesen. Und in meiner Zeit, als ich jung war, da hat man auch noch sehr viel so Pippi Langstrumpf und so gelesen. Ich glaube, das ist jetzt schon gar nicht mehr so in, ne? Aber damals, ich fand das herrlich. Und Karl May, kennt ihr das?
Ja, haben wir bei der Umfrage bei Lieblingsabenteuerbüchern, kam das auch oft.
Da habe ich jedes einzelne Buch gelesen. Verschlungen. Das gibt es seit Jahren. Räuber Hotzenplotz, das wird nie unmodern, glaube ich.
Und diese großen Füße.
Und dann dieses Verbrechen, nur eine Kaffeemühle zu klauen, ne? Die Musik macht. Also das ist lustig, ja.
Es gibt da draußen ja sicher auch Kinder, die von die als Hobby gern Geschichten schreiben oder vielleicht bald einen Deutschaufsatz haben und dann noch ein paar Tipps brauchen. Haben Sie denn für die Zuhörer noch ein paar Tipps zum Geschichtenschreiben?
Erstmal, ja, das hätte ich schon. Erstmal braucht man eine Idee und Lust zum Schreiben. Ja, ich hätte wirklich mal Lust, irgendwie über meine Stadt was zu schreiben oder über meinen Freund was zu schreiben oder irgendeine Geschichte mir auszudenken. Und dann muss man sich einfach hinsetzen und erstmal die Idee aufschreiben. Und dann muss man sich überlegen, wie könnte ich aus dieser Idee jetzt eine Geschichte machen? Denn eine Idee alleine ist ja noch keine Geschichte. Da muss man dann eine Geschichte draus machen und das ist ein bisschen Arbeit, da muss man sich einfach was ausdenken. Ich hatte mal eine Lesung in Pfaffenhofen. Das ist so südlich von, wo ist denn Pfaffenhofen nochmal, so südlich von Neu-Ulm irgendwie. Und da haben alle Kinder gesagt, warum haben Sie denn keine Geschichte geschrieben, Lilli in Pfaffenhofen? Da habe ich gesagt, Lilli in Pfaffenhofen, schreibt ihr doch eine Geschichte. Und dann hat sich jedes der Kinder hingesetzt und hat eine Geschichte geschrieben. Der eine hat geschrieben, wie sie in der Eisdiele waren. Der andere hat geschrieben, wie sie schön Fußball gespielt haben und gewonnen haben. Darüber eine kleine Geschichte. Und irgendwann haben mir die ganzen Kinder die Geschichten zugeschickt. Die habe ich immer noch, schon lange her, aber den Aktenordner mit den vielen lustigen Geschichten habe ich immer noch.
Welches von den Büchern, die Sie generell geschrieben haben, gefällt Ihnen am meisten?
Mir gefällt sehr gut, also von der Lilli Langohr-Reihe gefällt mir das Weihnachtsbuch sehr gut. Lilli Langohr und der Weihnachtsstern. Das spielt so ein bisschen in der Wüste, das ist so ein Zeitsprung in eine andere Zeit, in eine andere Welt, das gefällt mir gut. Und das Geheimnis des Löwenmenschen. Das Löwenmenschbuch finde ich auch, also das gefällt mir wirklich ganz gut.
Gibt es etwas, was sehr schwer für Sie ist und etwas, was sehr leicht ist?
Weißt du, wenn man sich gut auskennt in einem Thema, wie zum Beispiel das Ulmer Münster oder Lilli entdeckt Ulm, das kannte ich einfach gut. Im Münster kenne ich jeden Stein, weil ich da 20 Jahre Münsterführung gemacht habe und unzählige Gruppen durchgeführt habe. Und das Gleiche gilt für die Stadt. Das fiel mir relativ leicht. Da brauchte ich dann nur noch die Idee, die Geschichte. Aber da brauchst du überhaupt nichts lesen, das wusste ich alles. Aber wenn man jetzt über ein Thema noch nicht so viel weiß und viel lesen muss, dann braucht es natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber ist auch interessant, weil man einfach selber ja auch Neues dazu lernt.
Planen Sie denn ein neues Lilli-Langohr-Buch?
Ich glaube, die Lilli-Langohr-Reihe, die ist jetzt mit den 5 Büchern fertig. Da plane ich jetzt keins mehr. Aber man könnte an ein neues Kinderbuch denken. Da bin ich noch ganz offen.
In Deutsch schreibt man ja auch Geschichten. Als Sie ein Kind waren, hatten Sie in Deutsch dann auch schon immer gute Geschichten? Also haben Sie da schon so gute Geschichten geschrieben?
Die Geschichten, also die Aufsätze in der Schule, die waren eigentlich immer ganz ordentlich. Und auch Briefe. Früher schrieb man ja sehr viele Briefe. Heute schreibt man schnell eine kleine Nachricht mit WhatsApp oder sonst irgendwas. Aber früher, als es alles noch nicht gab, schrieb man lange, lange, lange Briefe. Und das konnte ich auch eigentlich immer ganz gut. Also die waren immer sehr schön und meine Eltern haben alle Briefe von mir aufbewahrt.
Sie können ja auch mal ein Buch schreiben, wo ein Hase spazieren gegangen ist und dann halt ein Fuchs ihm begegnet. Und dann ist der Fuchs mit dem Hase beste Freunde geworden und dann kam Bär und dann sind die Freunde geworden und immer so weiter und dann hatte der Hase Geburtstag und dann sind wir auf eine Party.
Eine ganz tolle Idee. Das ist wirklich eine schöne Buchidee.
Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und der ein oder andere oder die eine oder andere hat jetzt auch ein paar Geschichtentipps und kann vielleicht nochmal sich im Deutschaufsatz um eine Note verbessern.
Also das wäre natürlich ganz großartig, wenn ihr jetzt euch um eine Note verbessern könnt. Vielleicht seid ihr aber auch schon alle sehr richtig gut. Ich bin ganz gerne hierher gekommen. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe mich sehr auf euch gefreut heute und ich fand das jetzt sehr schön.
Fantasie angeregt? Lust auf Geschichten schreiben bekommen? Dann mal Stift und Papier zur Hand und los geht es. könnt ihr jetzt gerne machen, denn die Podcast-Folge ist zu Ende.
Zu Gast hatten wir Frau Katrin Schultes. Sie ist Autorin und schreibt die Abenteuergeschichten von der Ulmer Fledermaus Lilly Langohr.
Das Thema dieser kleinen Podcast-Reihe: Abenteuer.
In dieser Episode haben wir über das Schreiben von Abenteuergeschichten gesprochen. In der nächsten Episode haben wir wieder einen Gast, nämlich Hartmut Bögel.
Er hat schon vieles gesehen und wahrscheinlich auch erlebt. Auf seinen vielen Reisen mit dem Fahrrad, er ist nämlich um die halbe Welt geradelt. Und somit ist er auch ein Abenteurer.
Warum er das macht und was er so alles erlebt hat, hört ihr in unserer nächsten Folge.
Wir sind gespannt auf seine Geschichten.
Zu hören waren Felix Tessin, Gabriel Nettesheim, Raul de Blasi, Vito de Blasi und Julian. Ebenfalls dabei waren Lucy und Hanna und unser Gast, Frau Katrin Schultes. Ihr dürft uns übrigens total gerne als Follower begleiten. Auf Spotify, podcast.de, unter radio.mikrowelle oder auch auf Instagram unter etage.medienbildung. Danke für das Zuhören.